Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Corona und die Folgen der Pandemie, die beschäftigen uns schon seit 2,5 Jahren und ehrlicherweise ein Ende ist noch nicht abzusehen. Trotzdem ziehen wir heute schon mal eine Zwischenbilanz. Was haben die Schutzmaßnahmen an den Schulen gebracht und wie groß sind die Wissenslücken bei den Kindern? Zu beiden Fragen gibt es neue Antworten hier im Bildungsmagazin des Deutschlandfunks. Schulen auf oder Schulen zu? Verpflichtende Tests für alle und wenn ja, dann wie oft? 2 oder 3 Mal die Woche? Und wo müssen Masken getragen werden? Auf dem Schulhof, auf dem Flur oder auch auf dem Platz? Das waren so ein paar der Fragen, die in den Schulen und in der Schulpolitik in den vergangenen 5,5 Jahren diskutiert wurden. Und so ziemlich alles davon wurde irgendwo auch ausprobiert. Heute Mittag hat die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission zur Evaluation des Infektionsschutzgesetzes in Berlin ihren Bericht dazu vorgestellt, wie denn welche Maßnahme in der Pandemie gewirkt hat. Und meine Kollegin Silke Focken hat sich das Ganze angeschaut. Frau Focken, über Schulen wurde ja viel diskutiert. Wie umfangreich äußert sich die Kommission denn überhaupt zum Bildungsbereich?
Die Kommission äußert sich sehr umfangreich. Schulschließungen sind ein eigenes Kapitel, ein Unterpunkt, um genau zu sein, der Punkt 6114. Und da wird auch nochmal aufgedröselt, wie lange denn eigentlich die Schulen in Deutschland geschlossen waren. Das betrifft die Grundschulen, da waren es im Schnitt 64 Tage. An den weiterführenden Schulen waren es 84 Tage. Und es wird gesagt, Deutschland liegt damit so ungefähr im Mittelfeld im internationalen Vergleich. Die Kitas waren häufiger geschlossen, komplett geschlossen, 61 Tage. Das liegt noch über dem OECD-Schnitt. Also das heißt, die Kleinsten mussten dann im Grunde doch im Vergleich noch mal deutlich länger zu Hause bleiben, als es in anderen Ländern der Fall war. Und jetzt ist ja eben die Frage, die da gestellt wurde oder die zu untersuchen war, wie effektiv war denn das, um die Pandemie einzudämmen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren? Und da muss man eben sagen, kann man nicht ganz genau abschließend beurteilen. Es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass das sehr wohl positive Effekte hatte, um die Pandemie einzudämmen. Es gibt andere Studien, eine aus Bayern zum Beispiel. Da sind Schülerinnen und Schüler nach den Osterferien getestet worden und dann sind die positiven Testergebnisse deutlich in die Höhe gegangen. Man führt es nicht darauf zurück, dass die Ansteckung in der Schule passiert ist, sondern dass das schon vorher in den Ferien eben der Fall gewesen ist und sieht eigentlich eher als positiven Effekt, dass man damit die Dunkelziffer in diesem Bereich dann eher sogar besser ausleuchten kann als jetzt in anderen Bereichen, eben weil in den Schulen so viel getestet worden ist. Und unterm Strich, das ist so das Fazit, wenn ich das hier mal zitieren darf, die genaue Wirksamkeit von Schulschließungen auf die Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus ist eben trotz zahlreicher Studien weiterhin offen.
Heißt das denn, wenn man das jetzt sozusagen zusammenfasst, es hätte geholfen, die Schulen einerseits konsequent offen zu halten und andererseits dann zum Beispiel Masken auch konsequent überall anzuordnen?
Also zu den Masken ist ausdrücklich gesagt worden, ja, es gibt einen positiven Effekt, wenn Leute die Maske tragen. Aber es ist auch gesagt worden, das kommt auch darauf an, wie sie die Maske tragen. Also wenn die irgendwie doch nur so halb über dem Kinn hängt oder sowas, dann hat es natürlich wenig Wirkung. Und bei den Schulen muss man sagen, das ist immer wieder betont worden, dass man die eben nicht als Einzelmaßnahme beurteilen kann, sondern dass es ja ein ganzes Maßnahmenbündel immer gab. Also wenn zum Beispiel die Schulen zu waren, dann gab es ja noch andere viele Corona-Beschränkungen. Und deswegen ist schwer zu sagen, welchen Effekt hatte da tatsächlich, dass der Unterricht nicht vor Ort stattfinden konnte.
Das klingt jetzt, als sei das so ein regelrechter Dschungel gewesen an Maßnahmen, der stattgefunden hat. Und der Dschungel sah dann auch noch an jeder Schule oder in jedem Bundesland ein bisschen anders aus. Was steht denn jetzt überhaupt fest nach diesem Bericht? Gibt es klare Erkenntnisse?
Die Erkenntnisse, die sehr klar sind, ist eigentlich, der betrifft den Bereich der sogenannten Nebenwirkungen, also der nicht intendierten Effekte dieser Schulschließungen. Und darüber haben wir inzwischen ja auch schon sehr viel gehört. Dazu gibt es viele Studien, die belegen, dass Ängste bei Kindern zugenommen haben, Depressionen zugenommen haben, Traurigkeit, Einsamkeitsgefühle, all dieses, also dieser psychosoziale Bereich, dass es da ganz klare Folgen der Schulschließung, wobei man auch da wieder sagen muss, der Pandemie-Maßnahmen insgesamt gibt. Aber natürlich tragen auch die Schulschließungen da wesentlich mit zu bei.
Das heißt, kann man da jetzt ein Konzept draus ableiten für den kommenden Herbst zum Beispiel?
Also was nicht in dem Bericht steht, was sich wahrscheinlich viele Mütter, Väter, Lehrer und Lehrerinnen und Schüler auch gewünscht hätten, auf keinen Fall macht die Schulen wieder zu. Und da ist ausdrücklich gesagt worden, man möchte nichts versprechen, was man unter Umständen nicht halten kann. Aber das ist dem Sachverständigenrat ganz wichtig. Das ist aber ja auch schon häufiger gesagt worden, wenn es dazu kommt, dann muss es das allerletzte Mittel sein. Also erst müssen alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft sein, bevor man die Schulen wieder zumacht. Es steht ausdrücklich drin, Schulen und Kitas sollen getrennt dann auch beobachtet werden. Und man muss jetzt eigentlich gucken, wie dann eine Schule pandemiesicher gestaltet sein kann. Das heißt, es muss wirklich gewährleistet sein, dass jedes Kind, jeder Jugendliche ein digitales Endgerät hat, um dann auch erreichbar zu sein. Das sagte die Soziologin Jutta Almendinger, es soll so eine Art Digitalcoach geben, der tatsächlich dann eben mit Kindern in Kontakt ist und auch dafür sorgt, dass da nicht die Verbindung abbricht. Und der Sachverständigenrat hat das besonders betont. Eigentlich ist das so ein weites, komplexes Feld, dass es eine eigene Kommission geben soll zu diesem Bereich Schulen. Wie stellen sich Schulen pandemiesicher auf? Und genau, wie muss auch die Infektionslage sein, damit Schulschließungen zu rechtfertigen sind?
Silke Focken über die Evaluierungskommission der Bundesregierung zum Infektionsschutzgesetz und über die weiterhin unklaren Erkenntnisse im Hinblick auf Schulen und Kitas. Vielen Dank. Und dieses Gespräch haben wir aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Evaluierungskommission auf die Grundschulen schauen, das ist das eine. Eine ganz andere Perspektive nehmen die Eltern ein, die zusammen mit ihren schulpflichtigen Kindern auf die Corona-Erfahrungen blicken. Meine Kollegin Judith Bauer hat einige Familien in Köln getroffen.
Sophie kommt gerade mit ihrer Mutter aus dem Schwimmbad. Sie ist 10 Jahre alt und weiß noch, worum es in der letzten Schulwoche im Matheunterricht ging.
Gerade haben wir schriftliche Division und schriftliche Multiplikation gemacht. Also am Anfang war es schwer, aber jetzt ist es leicht.
Sophies Mutter Verena Jordan hat die Erfahrung gemacht, dass es von der Lehrerin oder dem Lehrer abhängt, wie erfolgreich ihre Kinder lernen. Ihre Tochter hat die Grundschule hinter sich. Noch weiß Verena Jordan nicht, wie gut Sophie auf die weiterführende Schule vorbereitet ist.
Sie kommt ja jetzt in die 5. Klasse. Ne? Mein großer Sohn ist schon auf dem Gymnasium und da war der Übergang von Grundschule zum Gymnasium recht holprig, weil ich das Gefühl hatte, es fehlen ihm einfach Sachen. Eher in den Nebenfächern, interessanterweise, also Musik, Englisch. Englisch hat meines Erachtens wirklich ein großes Problem, weil was in der Grundschule gelehrt wird und was in der 5. Klasse gerade Gymnasium erwartet wird, ist schon sehr different zueinander. Das ist natürlich auch echt ganz schön hart. Viele Kinder, viele verschiedene Ansprüche. Gerade Corona hat einfach auch viele Lücken gerissen.
Neben den Lücken sieht sie aber auch, wo die Schule ihrer Tochter gute Arbeit leistet.
Ich glaube, dass es sehr gut läuft im sozialen Bereich. Gerade die OGS macht da, glaube ich, einen guten Job. Auf einer Ganztagsschulbetreuung. Sehr gut läuft auch, dass man halt versucht, wirklich, glaube ich, jedes Kind aufzufangen.
Nadine, die mit ihrer Tochter Noemi aus dem Schwimmbad kommt, ist zumindest inhaltlich überzeugt vom Schulstoff.
Aber die Art und Weise, wie sie es lernen, könnte ein bisschen mehr ohne Druck geschehen. Das ist so meine Erfahrung aus den letzten 3 Jahren. Weil es gibt ja Kinder, die lernen schneller und Kinder, die sind einfach ein bisschen verträumter und langsamer, so wie auch meine Tochter. Und da würden wir uns wünschen, dass es einfach so ein bisschen individueller gestaltet werden würde.
Sie legt Wert auf Kompetenzen, die nichts mit Lesen, Schreiben oder Rechnen zu tun haben.
In der Grundschule läuft gut, dass die Kinder ja einfach lernen, auch miteinander umzugehen. Soziales Lernen ist ganz wichtig und das läuft auf jeden Fall ganz gut.
Auch Felix Schönemann legt viel Wert auf das soziale Lernen seiner Kinder.
Aus meiner Sicht lernen die schon das Richtige. Generell muss ich aber auch sagen, ich glaube, dass eine Schule eher Sozialkompetenzen vermitteln soll und nicht unbedingt jetzt irgendwelche fachlichen Geschichten, die kommen dann im späteren Verlauf. So jetzt die ersten 2 Klassen, man muss auch dazu sagen, während Corona war es natürlich relativ schwierig mit dem ganzen Homeschooling und allem, was dazugehört. Aber ich habe schon das Gefühl, speziell bei meinem Sohn, dass er jetzt da nicht zu kurz gekommen ist, sondern dass sie schon auch ihre Lehrinhalte vermittelt bekommen haben.
Felix Schönemanns Sohn Piet kommt nach den Ferien in die 3. Klasse. Corona hat seine ganze bisherige Schulzeit geprägt.
Er ist eingeschult worden, mit Maske natürlich, so, und dann hieß es noch bei der Einschulung, das ist jetzt das letzte Mal, das erste und das letzte Mal, dass die Kinder eine Maske tragen müssen bei einer Einschulung. Das war natürlich nicht der Fall. Also da hatte man schon relativ viel mit zu kämpfen. So, ich hoffe, dass es jetzt, wenn meine Tochter eingeschult wird, dann alles ein bisschen geregelter läuft. Sowohl mit Präsenzunterrichten, allem, was dazugehört, aber auch mit keine Maskenpflicht mehr und den sonstigen Themen.
Piet geht gerne in die Schule und macht gerne Mathe. Die letzte Schulwoche vor den Ferien beschreibt er so.
Wir haben mal geübt und sehr viel geschrieben. Und im Sachunterricht haben wir irgendwie weniger gemacht. Und wir haben jetzt mehr Musik. Und nach den Sommerferien machen wir geteilt.
Geteilt, also nach den Sommerferien. Judith Bauer berichtet.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung. Es ruckelt und hakt im Schulbetrieb. Vom Normalzustand sind wir pandemiebedingt noch ziemlich weit entfernt. Wie weit genau? Dazu fehlten bisher allerdings die Daten, denn die bundesweiten Vergleichsarbeiten, die darüber zum Beispiel Auskunft geben könnten, wurden von etlichen Bundesländern modifiziert oder gleich ganz gestrichen. Jetzt hat heute das IQB, das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, erste Zwischenergebnisse aus seinem Bildungstrend vorgestellt. Und es ging um die Frage, welche Auswirkungen hat die Pandemie auf Leistungsstand und Kompetenzen der Grundschulkinder in den vierten Klassen? Meine Kollegin Claudia van Laak war bei der Vorstellung der Studie dabei, ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Frau van Laak, wie fallen diese Ergebnisse denn aus?
Naja, man könnte den Satz benutzen, früher war alles besser. Also der wird ja gern benutzt von älteren Herrschaften, dann gerne belächelt von den Jüngeren. Aber in diesem Fall trifft er tatsächlich zu. Wir haben wirklich einen Abwärtstrend in allen Bereichen untersucht. Sie sagten es, die Kompetenzen der Viertklässler, also in Deutsch, sprich Lesen, Zuhören und Orthographie, als auch in Mathematik schneiden die Viertklässler 2021 signifikant schlechter ab als die Viertklässler 2016 bzw. 2011. Vielleicht ein paar Details. Beim Lesen liegen die Kinder ein Drittel eines Schuljahres zurück, beim Zuhören ein halbes Schuljahr. Und immer mehr Schülerinnen und Schüler verfehlen auch die Mindeststandards. In Rechtschreibung sogar jedes dritte Kind. Und in Mathe verfehlt ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler die Mindeststandards.
Das ist ja schon ein ziemlich beunruhigender Befund. Wo sind denn da die besonders problematischen Felder?
Ja, auch wie immer. Wir kennen das. Der Bildungserfolg hängt von der Herkunft ab und wir kennen auch keinen Bildungspolitiker, der nicht formulieren würde, wir wollen diesen Bildungserfolg von der Herkunft entkoppeln. Es hat nicht funktioniert. Es ist sogar stärker geworden, dieser Zusammenhang. Ich zitiere mal aus der Studie. Die Kopplung zwischen den Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler und dem sozioökonomischen Status ihrer Eltern ist signifikant enger geworden. Ein Punkt, der damit zusammenhängt, Kinder aus Zuwandererfamilien, sie schneiden in allen untersuchten Bereichen schlechter ab und ein kleiner Positivtrend bei der zweiten Zuwanderergeneration, da sieht man, da geht es aufwärts.
Liefern die Daten, liefert diese Studie denn Anhaltspunkte dafür, woran das liegt, dass wir diese Entwicklung haben?
Naja, es liegt an Corona, auch an Corona, aber nicht allein an Corona. Das ist die Antwort der Forscherinnen und Forscher. Sie sagen, es gibt eben einen allgemeinen Abwärtstrend und der hat sich durch Corona beschleunigt. Und was Ihnen ganz wichtig ist, dieser Trend lässt sich eben nicht durch kurzfristige Programme beheben. Also es reicht da nicht so ein halbes Jahr Corona-Aufholprogramm. Und ganz wichtig ist Ihnen, bei der Förderung sagen Sie, da muss eben systematisch auf diese Sicherung von Mindeststandards geachtet werden.
Haben die Länder gesagt, wie sie jetzt auf diese neuen Erkenntnisse reagieren wollen?
Karin Prien, die derzeitige Präsidentin der Kultusministerkonferenz, sie hat die Forderungen der KMK an den Bund bekräftigt. Es gibt ja dieses Programm Aufholen nach Corona, das müsste verlängert werden. Zusätzlich 500 Millionen Euro fordert man da vom Bund. Dann hat sich Hamburgs Schulsenator Thies Rabe zu Wort gemeldet. Er hat tatsächlich auch Selbstkritik geübt. Stichwort Schulschließung. Wir hatten das Thema ja gerade schon. Mit Ihnen werde es keine Schulschließung mehr geben. Und er nannte drei wichtige Punkte. Förderprogramme, die müssten sich jetzt wirklich konzentrieren auf Rechnen, Schreiben, Lesen. Mit dem Regelunterricht müsste man die verzahnen und es müsse noch stärker geachtet werden auf den Übergang, also von der Grund auf die weiterführende Schule.
Der neue IQB-Bildungstrend hat uns beunruhigende Ergebnisse geliefert. Claudia van Laak hat sie uns vorgestellt. Herzlichen Dank. Die Chefin im Familienbetrieb geht in Rente. Die Kinder haben aber keine Lust auf Bäckerei, Baufirma oder Installationsbetrieb. Und dann? Die Nachfolge kann für viele Handwerksbetriebe zum Problem werden. In den nächsten 5 Jahren werden im deutschen Handwerk 125.000 Betriebe einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin brauchen. Das sind aktuelle Schätzungen. Nur ausgebildet wird immer weniger. Die Branche steht also vor einem echten Dilemma. Jetzt richtet sich die Hoffnung auf Nachwuchs aus den Hochschulen. Und wie das ganz praktisch aussehen und auch gelingen kann, das hat sich unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms bei einem Handwerksbetrieb in Baden-Württemberg angeschaut.
Simon Löw sitzt zwischen Wasch- und Spülmaschinen im Elektrohandel im schwäbischen Börtlingen bei Stuttgart. Löw muss lachen, wenn er daran denkt, wie er hier Chef geworden ist. Vor ein paar Jahren am Dorfstammtisch hat ihn der bisherige Inhaber gefragt.
Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr auch seinen Betrieb übernehmen. Ja, zuerst mal habe ich es eher für einen Spaß vielleicht gehalten und habe es mal wieder ad acta gelegt.
Aber losgelassen hat ihn die Idee nicht. Heute ist der 36-jährige Ingenieur erster Geschäftsführer in dem Elektrofachbetrieb. Haushaltsgeräte verkaufen, Küchen und Bäder verkabeln, Solaranlagen bauen.
Inhaltlich ist ein ganz großer Unterschied.
Simon Löw hat nach dem Elektrotechnikstudium lange bei einem Autozulieferer gearbeitet, hat Lenkungen entwickelt, viel im Labor erprobt. Aber
ich war dort dann aber mit der Zeit eher unglücklich. Vieles von den Aufgaben, die ich dort hatte, sind irgendwo wieder verschwunden in der Schublade. Wurde nichts draus, ja, irgendwie jemand hat dann doch anders entschieden.
Und entscheiden? Das wollte er doch gern selbst.
Ich habe eigentlich gerne Verantwortung und ich gestalte gerne.
Also wurde aus der anfänglichen Schnapsidee mit dem Wechsel ins Handwerk ernst. Er redete immer wieder drüber mit dem damaligen Eigentümer, immerhin ein Betrieb mit rund 20 Mitarbeitenden und 6.000 Kunden. Die Tochter des Firmenchefs wollte als Betriebswirtschaftlerin zwar einsteigen, wenn er geht, aber nicht als alleinige Chefin. Also hat Simon Löw gekündigt und wurde erst einmal Mitarbeiter. Zur Probe. Für den bisherigen Chef Gerhard Scharpf ein Glück.
Dass jetzt das zusammen mit der Tochter, die ja auch Geschäftsführung hat, zusammen mit Herrn Löw so wunderbar klappt, das ist schon einmalig und 100% Treffer einfach.
Man muss aber nicht erst auf den Zufall warten. Die Nachfolgelücke im Handwerk könnte auch gezielt mit Studierten geschlossen werden, sagt Magdalena Missler-Beer von der Technischen Universität Cottbus im Online-Fachgespräch.
Solche Beziehungen müssen sich einfach entwickeln. Es kann auch nicht sein, dass jetzt jemand mit einem Studiumabschluss anklopft und sagt, ich bin der Nachfolger und 14 Tage später ist er Nachfolger. Das sind immer Prozesse.
Die Professorin und Expertin für Unternehmensgründung bringt an ihrer Hochschule gezielt Studierende und Handwerksbetriebe zusammen. Mit dem Lausitzer Nachfolgebus fährt sie übers brandenburgische Land, damit sich Technikstudis und Handwerksmeister kennenlernen können.
Es ist fassbar und das ist das Wesentliche. Man braucht noch nicht mal ein spezielles Projekt. Ich habe eine Menge Abschlussarbeiten zum Beispiel mit der Praxis. Und wenn die jungen Leute zu mir kommen und sagen, ich will das in einem Handwerksbetrieb machen, ja, ich bin offen für sowas. Und wenn die jungen Leute da mal in so einem Unternehmen waren, dann sehen sie, ja, das mag zwar klein sein, aber vielleicht auch deshalb viel spannender als ein Großunternehmen.
Eine Studie des RKW-Kompetenzzentrums fürs Handwerk zeigt, Studierende und Absolventen sind grundsätzlich nicht abgeneigt, selbst Unternehmen zu gründen, Chefinnen zu werden. Und einen fremden Betrieb übernehmen, das sei doch letztlich auch nicht viel anders als selbst zu gründen, sagt Missler-Beer. Aber es fehlt an Wissen, Qualifikation und an Vorbildern. Rolf Rebold forscht an der Universität Köln zur Berufsbildung im Handwerk und er plädiert dafür, Weiterbildung im Handwerk und technische Studiengänge mehr aufeinander abzustimmen.
Nicht eine Networking-Veranstaltung, einmal ein Bier trinken gehen. Etwas, wo man sagt, die arbeiten zusammen. Meisterkurse und Hochschulveranstaltungen werden mal miteinander verzahnt. Dann kann sich da sozusagen etwas Fruchtbares ergeben im Sinne von, da bilden sich Tandems, weil Vertrauen ist die Grundvoraussetzung.
Und dabei auch über Geld sprechen, die Angst vor der Finanzierung nehmen. Gerade im Team sei die gar nicht so eine große Hürde. Auch bei Simon Löw in Baden-Württemberg. Nach 2,5 Jahren Mitarbeit und Übergabe hat er mit seiner Co-Geschäftsführerin den Elektrobetrieb Anfang des Jahres gekauft. Finanziert über etwas Eigenkapital und einen Gründungskredit. Was man sonst braucht für eine Betriebsübernahme? Simon Löw.
Eine gewisse Freude an einer Risikobereitschaft, an Verantwortung zu übernehmen, Freude mit Menschen vor allem unterwegs zu sein.
Und als Chef, der den Betrieb abgibt, Gerhard Schapf sagt, man braucht
ein weites Herz und die Neuen machen ihr Ding. Und wenn die Rückmeldungen passen, die Chemie muss auch stimmen, sonst wird es schwierig werden.
Katharina Thoms über Existenzgründung durch Nachfolgeregelungen mit Studierenden in Baden-Württemberg. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.